Nachhaltigkeit. Für viele Unternehmen klingt das ja so nach Pflichtenheft, nach Regularien, nach Compliance, also nach Aufwand und Kosten. Aber es geht auch anders, wie ein kleiner Blick in die Zahlen zeigt. Laut Eurostat werden in der EU derzeit nur rund 12% der eingesetzten Materialien wiederverwendet. Der Großteil landet weiterhin im Abfall. Gleichzeitig aber wächst der Markt für Kreislaufwirtschaft rasant. Er liegt aktuell bei etwa 590 Milliarden Euro und könnte bis 2034 auf über 2 Billionen Euro anwachsen. Wer also nur in Pflichten denkt, übersieht die eigentliche Chance. Kreislaufwirtschaft ist kein Kostentreiber, sondern ein Zukunftsmarkt. Und das auch in Zeiten geopolitischer Spannungen. Wie Unternehmen diesen Weg aktiv gestalten, worauf sie achten sollten und welche Rolle Partnerschaften dabei spielen. Darüber spreche ich in dieser Folge zum einen mit Dr. Andreas Binder. Er ist Head of Sustainability, Transformation and Business Building bei Covestro. Grüß dich.
Hallo, freue mich aufs Gespräch.
Und der zweite im Bunde ist Dr. Amadeus Petzke, Partner sowie Leiter Pricing und Monetarisierung bei Monitor Deloitte. Grüß dich.
Freue mich, hier zu sein.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Amadeus, ich habe es in der Anmoderation gesagt, Nachhaltigkeit sorgt bei vielen gerne für so ein Zusammenzucken. So, oh, nicht schon wieder irgendwelche Reportings, irgendwelche Guidance, die wir befolgen müssen. Wie verbinden jetzt eigentlich Unternehmen diese ganzen Aspekte, die ja erstmal als nervig erscheinen, also Compliance und Regulierung mit Effizienz?
Ja, ich mag erstmal, wie du das aussprichst, Nachhaltigkeit, ja, weil tatsächlich ist das so ein bisschen die Reaktion in vielen Unternehmen. Und ich würde nochmal zurückkommen, ne? Was ist denn der Unternehmenszweck oder ein Teil des Unternehmenszwecks, ist Wachstumsfelder zu definieren. Das gelingt mir besonders gut, wenn sich Rahmenbedingungen ändern bei technologischen Entwicklungen, KI etc., aber eben auch, wenn sich Kundenbedürfnisse ändern. Da ist die Chance für Unternehmen reinzugehen und den Markt zu gestalten. Und das ist, glaube ich, das, was ich als Unternehmen, was ich nach vorne stellen würde.
Jetzt haben wir mit dem Andreas jemanden von Covestro dabei, auch von einem Unternehmen. Du hast jetzt gerade sehr, sehr viel genickt, was der Amadeus so gesagt hat.
Ja, auf jeden Fall. Unternehmen ist dafür da, Profit zu erwirtschaften. Wir sind keine NGO. Das heißt, am Ende muss natürlich für das Gesamtsystem etwas dabei rauskommen. Und ich denke, die Zeiten, wo es jetzt rein um Purpose-getriebene Themen geht, die sind auch bei der Nachhaltigkeit jetzt vorbei. Wir sehen regulativ einiges, aber es gibt eben auch genau diese Möglichkeiten. Du hast ja über diese großen Business-Potenziale schon gesprochen. Die Frage ist für jedes Einzelunternehmen, wie kommen wir da ran? Wir haben bei Covestro eben ein paar Dinge getan in der Vergangenheit, die auf einem langen Weg kleine Steinchen sind, die wir jetzt nach und nach zusammenfügen.
Also wir können festhalten, Nachhaltigkeit ist kein reiner Purpose, auch wenn gerade in Zeiten von geopolitischen Spannungen das Thema so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Es sollte nach wie vor oben auf der To-Do-Liste stehen. Wie verbindet ihr das Thema Kreislaufwirtschaft mit Transformation und eurem aktuellen Business?
Also Nachhaltigkeit ist nicht ein kurzfristiges Thema. Die Frage ist, wie bringen wir kurz- und langfristig zusammen? Quick Wins und Big Wins. Wir müssen auf ein Portfolio gucken und gleichzeitig müssen wir auch schauen, dass wir nicht nur eine europäische Bauchnabelschau haben. Wir sehen natürlich Änderungen in Nordamerika gerade, in China aber auch. Und die gehen eigentlich in die andere Richtung. Also wir sehen einen relativ starken Zug aus verschiedenen Gründen und wir sehen eben auch größere Kundensegmente, die diese Produkte nachfragen. Automotive ist ein Beispiel in Europa, regulativ getrieben. Wir sehen Electronics als einen ganz anderen Bereich, wo einfach die Kunden nachfragen, weil die Endkunden ein Interesse an dem Wert der Nachhaltigkeit haben.
Amadeus, Quick Wins, wie siehst du das aus eurer Sicht von Deloitte?
Quick Wins, wenn es die denn gibt, die sind natürlich gut, um so ein gewisses Momentum in die Truppe reinzukriegen, in die Organisation reinzukriegen. Auf Neudeutsch formuliert, you have to see to believe. Also quasi diese frühen Erfolgsgeschichten, die helfen, nach innen den Rücken gerade zu kriegen und klar zu kommunizieren. Mensch, wir können den Unterschied hier machen. Es geht dann natürlich darum, den nächsten Schritt mitzunehmen, zu sagen, wie entwickeln wir daraus, aus diesem Momentum tatsächlich auch den nachhaltigen Geschäftserfolg.
Und was sind da so Empfehlungen, die ihr bei Deloitte geben würdet? Nachhaltigkeit ist ja oft auch damit verbunden, dass viele Dinge vielleicht auch teurer werden, weil vielleicht neue Verfahren dahinter sind, weil man investieren musste als Unternehmen. Da sagen natürlich auch viele, das muss ich dem Kunden jetzt erstmal schmackhaft machen.
Das ist ein sehr typisches Phänomen, dass wir mit Unternehmen sprechen und sie sagen, Mensch, jetzt haben wir hier das tolle Produkt entwickelt, 100% biobasiert, 80% biobasiert, hat folgende Vorteile. Jetzt haben wir es dem Kunden präsentiert und der Kunde sagt, ich zahle das nicht. Aus unserer Erfahrung geht es halt eben darum, nicht nur das Produkt als solches zu sehen, sondern den Kundenwert in den Vordergrund zu stellen. Nehmen wir ein Beispiel. Ja, gerade in der Chemie kann ich sehr viel mit Materialien machen, mit einer anderen Gestaltung von Materialien. Ich kann beispielsweise Material einsparen. Also ich kann das Material nicht nur nachhaltiger machen, ich kann auch Material einsparen. Bei gleicher Haltbarkeit, bei vielleicht sogar größerer Stabilität. Wenn ich jetzt zum Kunden gehe und kann sagen, tolle Idee, schau mal, ich habe hier 50% des Materials eingespart, wie viel gibst du mir dafür? Dann wird der Kunde erstmal sagen, naja, 50%. Ist das eine faire Wertverteilung? Wahrscheinlich nicht.
Ich würde das auch eher sagen, eher nicht.
So, und genau da müssen wir hinkommen, dass wir verstehen, welchen Mehrwert generieren wir mit dem Produkt. Wenn ich ein bestehendes erdölbasiertes Produkt ersetze durch ein nachhaltiges biobasiertes Produkt, aber ansonsten die Formulierung gleich behalte, dann spare ich dem Kunden und dem Kunden des Kunden Entwicklungskosten, Zertifizierung, die ganze Regulierung etc. Ja, das ist ein Mehrwert. Ich muss sozusagen dann als Kunde des Kunden des Kunden für mein Produkt, das ich vorne ins Regal lege, keinen neuen Prozess launchen, sondern ich habe direkt den Mehrwert meinem Kunden gegenüber und kann möglicherweise einen höheren Regalpreis dafür nehmen. Und das muss ich auch dann bei mir weiter am Anfang der Kette dann widerspiegeln.
Andreas, lass uns mal auf eure Chemiebranche konkreter schauen. Der Amadeus hat es angesprochen. Kunststoff umgibt uns ja eigentlich überall. Hier bei uns im Studio, die Mikrofone, da ist Kunststoff drin. Ich denke mal auch in unseren Tischen, in der ganzen akustischen Verkleidung ist Kunststoff drin. Also es umgibt uns. Wenn das jetzt alles nachhaltig werden soll, ist ja erstmal Riesenkostenaufwand und du musst es ja kommunizieren.
Das ist sicherlich eine sehr entscheidende Frage. Und was der Amadeus ja gerade auch schon angesprochen hatte, es geht eben nur in der Kommunikation mit den Kunden und den Kunden der Kunden. Also um es konkret zu machen, wir sehen einen Wettbewerb mit einem System, was über Jahrzehnte optimiert worden ist. So, das heißt, wir reden über kleinere Skalen, wir reden über neue Produkte, wir reden über Technologien und Skalierung kann hier eben helfen, Kosten runterzubringen. Das heißt, man braucht Partnerschaften, die auf Dauer angelegt sind und man braucht eben auch Partnerschaften, wo jeder das Gefühl hat, dass am Ende für das Unternehmen was drin ist. Also nicht nur, dass für Covestro was drin ist, sondern auch für jeden anderen. Und gleichzeitig muss man eben probieren, Thema Pricing, dass nicht jeder sagt, ich brauche jetzt 50% mehr. Also du musst am Ende mit Partnern hergehen und verstehen, welches Problem kannst du lösen, welches Problem des Kunden und des Endkunden kannst du lösen und wie schaffst du es gemeinsam, dass Werte entstehen.
Also es ist auch so ein Perspektivwechsel weg von diesem What's in for me, also so eine eher egoistisch geprägtere Perspektive hin zu einer gemeinschaftlichen Perspektive zu sagen, what's in for us?
Im Idealfall ja. Du brauchst halt schon Dinge, dass intern und extern dran geglaubt wird. Und wir haben bei Covestro ein relativ breites Produktportfolio und damit auch zum Glück eine Situation, dass wir eben unterschiedliche Produkte unterschiedlich spielen können. Also wir haben jetzt zum Beispiel mechanisches Recycling, wo in der Tradition eher so die Themen kommen, ja, das muss ja günstiger sein, weil es ja Müll war. De facto Thema Skalierung. Eben nicht günstiger und du musst es aufreinigen. Das heißt, du kommst am Ende schon auch bei höheren Preispunkten raus. Aber wir haben heute Angebote, die wir den Kunden machen können. Gleichzeitig schauen wir eben auch auf längerfristige Themen, wo es dann eben einen Kunden braucht, einen Partner braucht, mit dem man dann halt an Entwicklungszyklus spricht. Da sind wir auch durch unser Commitment, was wir relativ früh eingegangen sind, jetzt auf einem wirklich guten Weg.
Amadeus, es sind jetzt Begriffe gefallen wie langfristiges Ziel, wie Perspektive. Nun haben natürlich auch viele Unternehmen die Herausforderungen, die denken in 3 bis 5 Jahreszyklen und wenn dann Ziele nicht erreicht sind, dann sagt man, okay, hat nicht funktioniert, landet jetzt in der Tonne oder ist nicht der Rede wert. Na, bei Nachhaltigkeit geht es ja eigentlich um viel mehr. Wie schaffe ich es denn dann, diese langfristigen Ziele zu erreichen?
Ich glaube, entscheidend sind ein paar Punkte. Ne? Ist erstens Leadership Commitment und zwar wirklich sehr konkret bis runtergebrochen in die Verzielung. Ja. Ich muss dann auch Risiken eingehen, völlig klar. Ich muss Investitionsentscheidungen treffen. Das sind teilweise Big Bets oder mittelgroße Wetten, die ich da abschließe. Ich muss natürlich kalkulierte Risiken eingehen, aber es wird nicht alles erfolgreich sein. Das heißt, ich muss sukzessive und kontinuierlich investieren, vor allem auch in die Fähigkeiten in meinem Team. Ich werde vom Vertriebler eher so ein bisschen vielleicht zum Community Manager, um mal so ein Bild zu platzieren. Ja, ich muss sozusagen ein komplexes Stakeholderfeld dann managen, an dem alle partizipieren, an dem sich alle auch fair repräsentiert fühlen, gemeinsam mit Partnern ein Ökosystem bauen. Und sowas braucht eben Zeit. Und sowas braucht dann auch letztendlich nachhaltiges Commitment von allen Beteiligten, damit sowas funktioniert.
Vielleicht noch eine direkte Ergänzung. Die Frage ist, wie ambitioniert du deine Ziele am Anfang setzt. Wenn du sehr ambitionierte Ziele hast, ohne Hinterlegung, wie du da hinkommst, dann wird es schwierig. Du brauchst am Ende so diesen Fixstern, auf den du zuläufst. Und dann brauchst du schon auch ein gewisses Durchhaltevermögen, das Risiko eines Hockeysticks einzugehen, dass man eben am Anfang gewisse Erfolge sieht und dass man versteht, wie sie aufeinander aufbauen.
Ich würde einfach mal den Begriff Unternehmertum jetzt ins Spiel bringen. Unternehmen steckt da drin, etwas unternehmen. Und das zeichnet ja auch Firmen wie zum Beispiel Covestro aus oder auch Firmen wie Deloitte, dass man etwas unternimmt, um vielleicht nicht nur ein System dauernd zu optimieren, sondern nach vorne zu verändern. Und wenn ich das richtig verstehe, dann gelingt das in kleinen Bausteinen, richtig?
Würde ich so sagen. Also Schritt für Schritt. Und jeder dieser Bausteine kann oder muss eigentlich unternehmensspezifisch gelöst werden. Also wir haben andere technische Fähigkeiten als unsere Kunden, auch als unsere Wettbewerber natürlich. Und daraus ergeben sich dann ganz spezifische Ökosysteme, die man dann eben bauen muss.
Amadeus, diese Bausteine, wie identifiziere ich die jetzt als Unternehmen?
Ich glaube, Partnerschaften sind ganz essentiell. Ich möchte vielleicht mal dieses Bild der Wertschöpfungskette aufbrechen, indem wir ja denken, also im B2B-Kontext, wir sind der Lieferant für irgendjemand anderen. Dann macht der damit was, der liefert es dann wieder an jemand. Und irgendwann, ultimately, liegt es irgendwo im Regal. Ja? So, in der Kreislaufwirtschaft sitzen wir alle um einen runden Tisch. Wir haben also quasi keine Wertschöpfungskette, sondern wir haben den Kreis, wir nennen es den Value Circle bei Deloitte. Ja? So, und damit haben auch alle eine gemeinsame Verantwortung, da mitzutun. Und natürlich, und das ist der Benefit, natürlich auch Risiken ein Stück weit auf mehrere Schultern zu verteilen. Ja? Gemeinsames Commitment ist wichtig. Gemeinsam an einem Strang ziehen, was nicht immer leicht ist letzten Endes. Wir müssen das klar regeln. Wie ist die Interaktion dann auch gestaltet? Welche Ziele setzen wir uns? Und was man dann auch als Partner aus dieser Partnerschaft dann hat an Benefit.
Lass uns mal bei diesem Begriff Wertschöpfungskette bleiben. Es ist ganz spannend, wenn man sich so eine Kette vorstellt, dann sind ja die einzelnen Kettenglieder ja isoliert und eigentlich in nur zwei Richtungen miteinander verbunden. Wenn wir jetzt über Kreislaufwirtschaft reden, dann brechen wir ja eigentlich diese isolierten Kettenglieder auf und vernetzen alles miteinander, dass man ja fast schon von so einem Uhrwerk, wo verschiedene Zahnräder ineinander greifen, sprechen kann.
Ja, finde ich, ist genau das richtige Bild. Ich glaube, wir müssen uns loslösen von diesem Bild der Kette, wo ich sozusagen die übernächste Stufe nur noch aus der Ferne betrachte und mir sie eigentlich wurscht ist. In den vertrieblichen Prozessen kann es das nicht mehr sein, weil ich im Prinzip über meinen Vertrieb ja connecte zu der nächsten Stufe, die dann wiederum connectet und am Ende der Kette sozusagen kommen die Rohstoffe hoffentlich wieder zurück ins Unternehmen. Also in einem perfekten Kreislauf verliere ich ja nie den Kontakt in diesem Kreis.
Ja, Andreas, du hörst aufmerksam zu, du grinst oder strahlst so ein bisschen.
Genau da ist am Ende dann auch die Frage, wie schafft man ein gewisses gemeinsames Verständnis, nennen wir es einfach mal Standards, setzt, was in gewissen Produkten drin sein sollte oder auch nicht drin sein sollte, um eben eine technische Lösung dann auch möglich zu machen. So, und für uns stellt sich hier eben genau die Frage, wie wir dann mit unseren Kunden, aber auch mit Industriepartnern dafür sorgen, dass gewisse Materialien nicht enthalten sind, die eben das Recycling stören würden. Nehmen wir jetzt einfach mal die Isolierung. Euer Gebäude hier ist vielleicht 10 Jahre alt. Hoffentlich muss das nicht so bald renoviert werden. Das heißt, du redest bei diesen Produkten über Lebensdauern von 20, 30, 50 Jahren, wenn es Außenisolierung ist. Das heißt, wir treffen heute erst eine Entscheidung für Material, was in 30 Jahren zurückkommt. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man nicht zu detailliert unterwegs ist, sondern dass man sagt, welche gewissen Dinge sollten einfach nicht da drin sein. Und alles, was bisher produziert worden ist, dafür müssen wir jetzt im Prinzip eine Zwischenlösung finden.
Was sind denn so typische Stolpersteine, Amadeus, bei diesem Weg hin zu diesen Zielen? Andreas hat jetzt gerade eben was angesprochen. Wir entwickeln ja Materialien heute, die in 30 Jahren vielleicht erst ausgetauscht werden und bis dahin halten müssen und Ziele erreichen oder erfüllen sollen. Das ist jetzt schon nicht ganz einfach zu bestimmen, aber es gibt ja auf diesem Weg hin zu Nachhaltigkeitszielen ja viel mehr Stolpersteine. Was sind so typische Steine, die ihr da so seht?
Ich sehe immer den einen fundamentalen Stein, dass wir uns zu sehr, sagen wir, die Produktperformance in den Vordergrund stellen, weil das ist ja auch klar, das sind wir gewohnt, da fühlen wir uns auch wohl. Wenn wir das jetzt einfach so tun, dann kommt es häufig zu dieser Situation, die ich eingangs schon geschildert habe. Plötzlich sind wir in so einer Diskussion mit dem Kunden, das ist dasselbe Produkt oder das ist ein identisches Produkt oder ein ähnliches Produkt, das kann dasselbe, kostet aber mehr. Und das ist immer eine schwache Diskussion dann am Ende des Tages. So, das heißt, ich muss anders drüber nachdenken. Ich würde sehr stark dafür werben, dass wir Marketing und Vertrieb hier neu denken, dass wir die ausgetretenen Pfade ein bisschen verlassen, auch riskieren mit unseren Kunden und weiteren Akteuren in dem Value Circle in Austausch zu treten und noch besser zu verstehen, wie können wir hier eigentlich gemeinsam einen Mehrwert leisten. Weil wenn Mehrwert da ist, dann ist auch mehr da zum Verteilen für alle.
Andreas, das klingt so ein bisschen danach, weg von dieser Perspektive, wir müssen in Maßnahmen, die eben hier und jetzt gerade entscheidend sind, denken, hin zu einer Perspektive, wir müssen in Modellen denken, die flexibel, kreativ sind und auch mal Neues zulassen.
Das würde ich so unterschreiben. Am Ende brauchst du entweder Strategen, die Frage ist, wo sind die im Unternehmen aufgehängt, oder du brauchst eben Produktverantwortliche, die mit Nachhaltigkeitsverantwortlichen auf der anderen Seite sprechen. Das bedeutet noch nicht, dass das Preis- und Kostenthema weggeht. Du kannst aber andere Diskussionen führen.
Du bewegst dich inhaltlich zumindest schon mal annähernd auf Augenhöhe dann.
Die erste Frage ist nicht, was kostet's, sondern die erste Frage ist, welches Problem können wir gemeinsam lösen? Andere Modelle sind denkbar. Service-Modelle, Material as a Service, Interaktionsmodelle, Rückgabesysteme kann man relativ weit aufspannen. Nur als einzelnes Unternehmen funktioniert das einfach nicht. Du redest über wirklich nicht nur Billionen, sondern Trillionen von Werten, die du bei solchen, nennen wir es mal Material-Bank-Systemen aufwenden müsstest. Amadeus, deine Probing-Question hier, Vertrieb und Einkauf können das nicht lösen. Am Ende müssen sie es natürlich lösen, aber der Einstieg sollte ein anderer sein. Und das ist ja auch genau das Modell, weswegen wir hier zusammen auch sind, dass genau diese Art von Fragen nicht die Frage ist, was kostet, sondern welchen Wert können wir am Ende schaffen.
Wir haben zum Abschluss jeder Folge immer den sogenannten Gedanken zum Mitnehmen. Amadeus, welche Frage, welche These oder welchen Impuls möchtest du unseren Zuhörern im Anschluss an diese Folge mitgeben? Worüber sollen die nachdenken?
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Ich würde den Impuls mitgeben, dass es nicht nur darum geht, in nachhaltige oder kreislauffähige Produkte zu investieren, sondern auch in die Fähigkeiten, um diese Produkte dann erfolgreich zu vermarkten. Erster Gedanke. Und wenn ich noch einen zweiten nachschieben darf.
Natürlich.
Kreislaufwirtschaft geht nur zusammen. Es ist ein Kreis. Das heißt, wir müssen auch nicht nur in unsere eigenen Fähigkeiten, sondern auch in Partnerschaften investieren, damit wir das gemeinsam stemmen können.
Andreas, deine famous last words, dein Gedanke zum Mitnehmen.
Beide Punkte kann ich unterschreiben. Den zweiten hätte ich jetzt auch gebracht. Aus meiner Sicht ist nochmal das Thema Portfoliosicht hilfreich. Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist heute. So, also anfangen, gucken, Quick Win suchen, die Organisation aktivieren und trotzdem sich ein erreichbares Ziel mit einer gewissen Ambition zu setzen. Ich glaube, das ist eine gute Kombination.
Zwei ganz starke Schlusswörter. Ganz lieben Dank für unser Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und wir, liebe Zuhörerinnen, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.